Hat Martin Luther das gesagt, ja oder nein? Hat er im Katholizismus alle diese Dinge erkannt? Hat er da erkannt, diese Substanz, die wahre Heilige Schrift im Katholizismus? Oder war ein Kampf da, welches Wort das Wort Gottes war? War es die Vulgata mit ihren 2000 Fehlern oder mehr und ihren anderen Büchern, die sie da mit einbezogen hat, wo wir die bösen Geister mit Fischgallen austreiben? Ist das das Wort Gottes gewesen? Oder war es der überlieferte Text, den Martin Luther gebraucht hat, um uns die Bibel zu geben? Die wahre Taufe, das wahre Sakrament des Altars, also die Eucharistie, die wahren Schlüssel der Sündenvergebung durch das Priestertum, das wahre Amt der Verkündigung und den wahren Katechismus. Aber es im Glauben zu empfangen, bedeutet auch, die sakramentale Praxis der Taufe zu empfangen. Das Abendmahl, aber die Eucharistie, sowohl die Freisprechung von Sünde, was alles durch jene zugeteilt wird, die zum Dienst im Wort und Sakrament berufen sind. Also hat Martin Luther wirklich gesagt, dass alle diese guten Eigenschaften in der katholischen Kirche sind? Oder hat er gesagt, das ist Martin Luther in seinen Schriften, nichts anderes als das Reich Babylons und der Antichrist selbst. Denn wer ist der Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens als der, der durch seine Lehren und Riten die Sünde und das Verderben von Seelen in der Kirche vermehrt, während er in der Kirche sitzt, als sei er Gott? All diese Merkmale sind nun seit vielen Zeitaltern schon in der päpstlichen Tyrannei erfüllt. Das ist, was er gesagt hat. Er hat genau das Gegenteil gesagt, von was Sie in Ihrem Dokument sagen. Ich verstehe nicht, wie Sie so ein Dokument zusammenstellen können und 900 Theologen aufstehen und sagen ja und nur 9 sagen nein. Es geht mir über den Kopf. History of the Reformation of the 16th Century, das berühmte Buch von Avignier, das Geschichtsbuch. Luther bewies, ich zitiere es, durch die Offenbarung von Daniel und Johannes, durch die Briefe von Paulus, Petrus, Judas, dass der in der Bibel vorhergesagte Herrschaft des Antichristus das Papsttum war. Und alles Volk sagte Amen, ein heiliger Schrecken ergriff ihre Seelen. Es war der Antichristus, den sie auf dem päpstlichen Thron sitzen erblickten. Diese neuen Gedanken, der von den prophetischen Beschreibungen verstärkt wurde, mit denen Luther seine Zeitgenossen konfrontierte, fügte Rom einen schweren Schlag zu. Scheint mir, dieser schwere Schlag ist aufgehoben. Der ist vorbei. Und ihr wisst ja, hier in eurer schönen Stadt habt ihr dieses Rathaus, wo das verewigt ist, den Stein. Leonard Kern, der Künstler, hat das da wunderbar dargestellt, so wie die Protestanten die Bibel auslegten. Jetzt glauben die Lutheraner in der ganzen Welt wirklich nicht mehr, dass der Papst der Antichrist ist? Glauben sie es nicht mehr? Ja, die allgemeine lutheranische Kirche scheint es nicht mehr zu glauben, denn sie jubeln ja über die Gemeinschaft. Aber hier ist eine Webseite von der Redeemer Lutheran Church. Das ist ihre eigene Webseite. The Lutheran Church, Missouri Synod. Und sie haben auf dieser Webseite eine Auseinandersetzung oder eine Auslegung gegeben, von was die Kirche und die Welt je geglaubt hat, wer der Antichrist sei. Und die geben ein Bibelstudium hier, das ganz sonderlich ist. Und ich zitiere sie Wort für Wort hier von ihrem Blatt und dann habe ich ein paar Bilder von ihrer Webseite. Wir gehen ganz schnell durch. Bereits im 12. Jahrhundert hatten die andersgläubigen Waldenser, das ist ihre Webseite, das sind die Lutheraner, diese Gruppe Lutheraner, nicht die andere große Gruppe. Bereits im 12. Jahrhundert hatten die andersgläubigen Waldenser außerhalb der Kirche das kleine Horn und den Menschen der Sünde auf das römische Papsttum gedeutet. Doch selbst innerhalb der Kirche, unter den hochgelehrten und frommen Männern, wurde das Papsttum immer häufiger als Antichristus und Mensch der Sünde bezeichnet. Und wenn wir dann ihre Webseite betrachten, dann steht da oben vorreformationische Deutung. Und dann haben sie all diese wichtigen Personen, unter anderem John Wycliffe da und auch andere wie Wimbledon und so weiter. Und sie fragen Offenbarung 17, wer ist die Hure? Offenbarung 17, wer ist Babylon? Wer ist die Hure? Wer ist das Gräuel der Verwüstung? Wer ist das kleine Horn? Wer ist der Mensch der Sünde? Wer ist die Hure? Wer ist der Mensch der Sünde? Und so weiter. Und die Antwort, die Interpretation von all diesen Geistlichen ist Papsttum, 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 Papsttum. Also das war vor der Reformation. Purvey, Brut, Johann Hus, Johannes Hus, wir haben die alle diese Offenbarung 13, Offenbarung 17, kleines Horn und alle diese gedeutet. Papsttum, 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 Rom, 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 Papsttum, Papst, 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 Papst. Alle. Dann haben sie gefragt, gut, was von Martin Luther, was von Melanchthon, was von Osiander, was von Nikolaus von Amstorp, das sind all die lutheranischen Theologen gewesen. Wer war der Antichrist? Wer war das Gräuel der Verwüstung? Das kleine Horn, das Mensch der Sünde, Offenbarung 13, wer war das Tier? Papst, 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 Papst. So haben sie es gedeutet, die Lutheraner. Was von Johannes Funk, was von Solis, Nigrinus, alle diese Menschen, Papst, 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 hallo, gibt es hier keinen, was von Bullinger, Heinrich Bullinger, Tyndall, der die Bibel übersetzt hat, Joyce, Ridley, was haben die gedeutet? Papst, 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 Papst. Was von Thomas Cranmer, der Erzbischof von Canterbury, katholischer Erzbischof, der Protestant wurde, der dann auf den Scheiterhaufen gestellt wurde für seinen Glauben. Und weil sie ihn erst dazu gezwungen hatten, etwas zu unterschreiben, was er nicht unterschreiben wollte, hat er seine Hand ins Feuer gelegt und hat gesagt, möge diese Finger, die diesen Stift festgehalten, zuerst abbrennen. Was hat Thomas Cranmer gesagt? Er hat das Gleiche gesagt. Papst, Papst, Papst. Baal, Jewel, John Knox, Napier, Brighton, alle sagen es, das Papsttum. Und dann kommen wir zur nachreformatorischen Deutung. James I. von England, der König, wer hat der gesagt, ist der Antichrist, das kleine Horn, das Tier von Offenbarung, alles Papsttum. Durham, Papsttum, Packard, Cranmer, Medal, Papsttum. Alle diese Personen, Papsttum. Naja, wie viel soll noch das deuten? Noch eine wichtige Persönlichkeit, Isaac Newton, Papsttum. Bengel, Thomas Newton, John Gill, John Wesley, Papsttum. Das ist eine ziemlich ausführliche Liste, würden Sie nicht meinen? Aber dann kommen sie und sie sagen, komm, wir deuten mal, warum wir das heute nicht mehr glauben. Nicht, weil sie es nicht mehr glauben, aber weil das allgemeine protestantische Wesen es nicht mehr glauben. Dann schreiben sie auf ihrer Webpage die katholische Gegenreformation. Was ist aus dem Protest geworden, wenn so viele Ausleger der Reformation das Papsttum als Antichristus und Menschen der Sünde identifiziert haben, warum glauben denn so viele evangelische Protestanten heute, dass der Mensch der Sünde und der Antichristus noch zukünftig sind? Und dann geben sie eine Beschreibung. Der Bruch der Reformation mit dem Papsttum. Der Mensch der Sünde war von den Reformatoren als das Papsttum enthüllt, erkannt und verkündigt worden. Und tausende Anhänger haben das akzeptiert, die päpstliche Reaktion. War eine Gegenreformation. Und dann beschreiben sie diese Gegenreformation. Um von dem schwächenden Einfluss der protestantischen Reformation abzulenken, wurde ein zweigleisiger Gegenangriff gestartet. Etwa 1590 kam Ribera, mit einem 500 Seiten Werk über die Offenbarung. Und dann danach kam ein anderer, der hieß Alcazar. Und die haben zwei Gegensätze in die Welt gelegt. Präteristische Auslegung und futuristische Auslegung. Die präteristische Auslegung war einfach 1640 vom spanischen Jesuiten Alcazar in die Welt gelegt. Und da haben sie behauptet, dass der Antichrist war ein griechischer König mit dem Namen Antiochus Epiphanus IV. Okay. Aber das war ein griechischer König. Aber die Bibel sagt, das kleine Horn kommt aus dem vierten Tier, das ist Rom. Also kann das nicht wahr sein. Futuristische Auslegung, die kam von Ribera, Francisco Ribera und Kardinal Bellarmine, auch zwei Jesuiten. Die Offenbarung wird sich in der Zukunft erfüllen durch einen einzelnen Mann als Antichristus und Mensch der Sünde und den buchstäblichen Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels. Und das glauben die meisten Evangelikalen heutzutage. Also sie glauben eine jesuitische Gegenlehre gegen das ganz eindeutige prophetische Wort, wo die Königreiche aufgezeigt werden und, naja, das Papsttum dann seine Erscheinung macht. Sie schreiben weiter, Robert Bellarmine, einer der bekanntesten Jesuitenkardinale, lehrte, der Antichristus würde ein Jude sein, der 3,5 Jahre in Jerusalem regiert, in dem die ganze Macht des Teufels wohnt. Die futuristische Interpretation von Ribera und Bellarmine hat nicht nur die mächtige reformatorische Deutung gegen das Papsttum aufgehebelt, sondern auch Raum für die ökumenische Einheit zwischen Protestanten und Katholiken geschaffen. Wenn das Papsttum nicht der Antichrist ist, gibt es keinen Grund für die Trennung der Reformation vom Papsttum. Als Adventist hätte ich keine bessere Bibelauslegung geben können. Sie haben es total fantastisch ergriffen. Also glaube ich genau, wie diese hier und wie Martin Luther auch geglaubt hat. Katholiken und Lutheraner stimmen überein, dass die Kirche auf Erden mit der Gemeinschaft der Heiligen in Herrlichkeit vereint ist. Jetzt wird es kompliziert. Denn jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo die Adventisten eine etwas andere Lehre haben als die allgemeinen protestantischen Kirchen. Und darum werden wir so schief angeguckt, ja, ihr seid ein bisschen sektarisch. Aber lesen wir in diesem Dokument, was sie gemeinsam entschlossen haben, nämlich die katholische Kirche und die Protestanten zusammen. Gut, die Kirche und Rechtfertigung versichern die Gemeinschaft mit Gott, die durch Jesus Christus im Heiligen Geist bereits geschenkt und verwirklicht ist, ist die Grundlage der christlichen Hoffnung über den Tod hinaus und der Gemeinschaft zwischen Christi Heiligen auf Erden und Christi Heiligen, die schon gestorben sind. Wir glauben an die grundlegende Unzerstörbarkeit des Lebens, das uns in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben ist. Und lesen wir weiter unten. Die Gemeinschaft in Christus, in der der Mensch berufen wird, bleibt auch in Tod und Gericht erhalten. Die Gemeinschaft der Heiligen, der Geheiligten, der Heiligen umfasst Lebende wie Tote, Gläubige. So gibt es eine Solidarität der weltweiten Kirche mit der triumphierenden Kirche. Diese Solidarität über die Schranke des Todes hinweg wird besonders in der Eucharistie sichtbar. Was haben Sie jetzt gerade gesagt? Dass wenn wir die Eucharistie feiern, wer feiert damit? Alle, die lebendig sind, die dabei sind? Und wer noch? Alle die Toten, die dabei sind, feiern auch mit. Okay? So, hier wird gemeinsam erklärt, wir stimmen überein, dass die Eucharistiefeier ist für die Lebendigen und die Toten. Es ist natürlich so, dass die katholische Kirche lehrt, dass man eine Messe lesen kann für die Toten. Man kann ja auch einen Ablass kaufen für den Opa und den Großopa, der schon lange tot ist. und da ihn begünstigen an der anderen Seite. Aber meine Bibel lehrt, es ist für den Menschen gegeben, um einmal zu leben und danach ist das Gericht. Also hier haben wir eine Lehre, wo ein Totenkult mit einbezogen ist und die Lutheraner haben gesagt, okay, wir stimmen damit überein. Was ist denn das? Das ist Spiritismus. Kommen wir fragen mal diese spiritistische Webseite, wie sie das sehen mit den Toten. Allen spiritistischen Praktiken liegen 6 Prinzipien zugrunde. 1, Existenz Gottes. Sie sind ja heute nicht mehr so wie früher, wo sie da irgendwo in einem dunklen Zimmer Hokuspokus getrieben haben, aber sie sind allgemein im Mainstream heutzutage. Also sagen sie, gut, Gott existiert. 2, Unsterblichkeit der Seele ist ein Grundsatz für den Spiritismus. Wir sind Geisteswesen, die alle einfach und unwissend geschaffen wurden, aber das Potenzial haben, sich nach und nach zu vervollkommnen. Aber wir werden also immer besser. Das ist so eine Karma-Lehre. Reinkarnation ist Teil davon, einfach und unwissend geschaffen, entscheidet der Geist und bestimmt durch seinen freien Willen sein eigenes Schicksal. Also es ist genau die gegengesetzte Lehre der Bibel. Und es gleicht sich dem Hinduismus und dem Katholizismus. Also hier haben wir wir nennen es eine babylonische Verwirrung, wo Spiritismus und Christentum und andere Glaubensgemeinschaften jetzt gemeinsame Sache machen können. Viele bewohnte Welten, die Himmelskörper im Universum, sind Wohnungen der Geister. Kommunikation mit Geistern. Geistern sind körperlose Menschen. Sie können mit unserer materiellen Welt durch Medien kommunizieren. Spiritistische Moral, basiert auf dem Evangelium von Jesus, ist die höchste Moral des Lebens. Also hier haben wir eine Vermischung des Heidentums und des Christentums. Und die Bibel verbietet das. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele ist eine katholische Lehre. Was sagt die Bibel dazu? Ezekiel 18, Vers 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Und hier haben wir die Seele, nicht den Leib. Die Seele, die soll sterben. Die Seele ist nämlich das ganze Wesen. Wir werden gleich sehen. 1. Timotheus 1, 17, den König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann definiert er im 1. Timotheus 6, 14 bis 16, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat. Also wer ist unsterblich? Nur Gott. Nur Gott ist unsterblich. Der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Johannes 11, 11 bis 14, dies sprach er und danach sagte er zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er redet von natürlichem Schlaf. Daraufhin sagte er zu ihnen, Jesus, frei heraus, Lazarus ist gestorben. Also wenn Jesus redet von einem, der gestorben ist, dann ist er eingeschlafen. Eingeschlafen in Christus und er schläft. Hiob 14, Vers 12. So ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt, er wird nicht wieder aufstehen, er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Also nach Bibel schlafen die Toten. Psalm 6, Vers 6. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Also die Toten denken an nichts und sie können auch nicht danken. Können sie also auch nicht teilnehmen an der Messe. Können nicht da sein. Psalm 115, Vers 17, nicht die Toten loben den Herrn, keiner, der herunterfährt in die Stille. Sie sind tot. Wenn sie in Christus sind, schlafen sie in Christus. Also dieses Bild habe ich fotografiert bei einem Friedhof und ich dachte, es war ganz süß. Rost in Frieden steht da. Und wo kommt dieser Gedanke denn eigentlich her? Er kommt aus Eden. Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3, 4 und 5, da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also ihr werdet keineswegs sterben. Ihr werdet erleuchtet werden. Eure Augen werden aufgetan werden. Und ihr werdet selber unterscheiden können zwischen gut und böse. Wisst ihr, dass da nur eine Glaubensgemeinschaft in der ganzen Welt existiert, die alle drei dieser Lügen der Schlange als Dogma lehre? Ich lasse euch raten, welche Kirche das ist. Sehr schwierig. Es ist nur die katholische Kirche. Die katholische Kirche lehrt, dass der Mensch unsterblich ist. Die katholische Kirche lehrt, dass wenn wir diese Gabe haben, der Unsterblichkeit, dass wir auch, wenn Gott uns erläutert, selbst unterscheiden zwischen Gut und Böse durch unseren Verstand. Und das Papsttum kann das tun. Das werden wir gleich sehen. Und dann lehrt sie auch, dass wir ein alter Christus werden können, wie Christus. Alle drei Lehren. Hier ist der Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 366. Die Kirche lehrt, dass jede Geistseele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt. Das ist, was die Kirche lehrt. Weiß sie, was die Bibel lehrt? Kommen wir fragen, the New Catholic Encyclopedia, was die katholische Kirche weiß, was die Bibel lehrt. Die Seele im Alten Testament ist nicht ein Teil des Menschen, sondern der ganze Mensch als lebendiges Wesen. Also sie weiß, was die Bibel lehrt. Ähnlich steht sie im Neuen Testament für Menschenleben, das Leben eines bewussten Individuums. Spätere Ausleger haben vertreten, dass das Neue Testament nicht die Unsterblichkeit der Seele im hellenistischen Sinn des Überlebens eines unsterblichen Prinzips nach dem Tode lehrt. Also diese Lehre der Unsterblichkeit, sagen sie, ist eine hellenistische Lehre, eine griechische Lehre. Kein Wunder, dass das Tier aus Offenbarung 13 den Leib eines Leoparden hat, denn das steht für Griechenland, eine griechische Lehre. Also die katholische Kirche sagt, wir lehren als Kirche, der Mensch ist unsterblich. Das Alte und das Neue Testament lehren das nicht. Aber wir sagen euch, was ihr glauben müsst. Papst Leo X. erklärte am 19. Dezember 1513 herausgegebene Bulle, wir verdammen und verurteilen alle, die behaupten, die verständige Seele sei sterblich. Warum hat er denn das gemacht? Gab es Leute, die anfingen zu glauben, dass der Mensch sterblich war? Und Martin Luther, was hat er gelehrt? Er brachte seine Thesen am 31. Oktober 1517 in Wittenberg an. In seiner Verteidigung in 1520 von 41 Seiten zitierte Luther die Unsterblichkeitserklärung des Papstes mit seinen schönen Worten hier als jene ungeheuerlichen Meinungen auf dem Misthaufen römischer Dekretalien. Der hat so eine Gabe mit Worten gehabt, der Martin Luther. Also er sagt, dass dieser Gedanke des Papsttums, dass der Mensch unsterblicher ist, gehört auf den Misthaufen päpstlicher Dekretalien. Was hat Martin Luther denn eigentlich geglaubt? Kommen wir fragen mal geschichtlich. Erzbischof Francis Blackburn schreibt, Luther entfaltete die Lehre von Seelenschlaf auf biblischer Grundlage und nutzte sie dann als Widerlegung von Fegefeuer und Heiligenverehrung. Er hielt diese Überzeugung bis zum Ende seines Lebens fest. Martin Luther schreibt, wir sollten lernen, unseren Tod im richtigen Licht zu sehen, sodass wir seinetwegen nicht zu erschrecken brauchen, wie es der Unglaube tut. Denn in Christus ist es tatsächlich kein Tod, sondern ein feiner, süßer, kurzer Schlaf, der uns erlöst von diesem Tränental, von Sünde, von der Furcht und Endgültigkeit des wahren Todes und von allem Unglück dieses Lebens. Wir werden sicher und ohne Sorge sein, süß und sanft einen kurzen Moment ruhen wie auf einem Sofa, bis zu der Zeit, wenn er uns zusammen mit allen seinen lieben Kindern zu seiner ewigen Herrlichkeit und Freude aufweckt. Denn weil wir es einen Schlaf nennen, wissen wir, dass wir nicht darin bleiben, sondern wieder auferweckt und lebend werden. Und dass die Zeit, in der wir schlafen, nicht länger erscheinen wird, als wären wir gerade eingeschlafen. Darum werden wir uns tadeln, dass ein solcher Schlaf uns zur Todesstunde so überrascht oder geängstet hat. Wo wir doch plötzlich lebendig aus Grab und Verwesung hervorkommen, gänzlich gesund, neu, mit reinem, klaren, verherrlichten Leben und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus in den Wolken zu begegnen. Die Schrift bietet überall solchen Trost, der den Tod der Heiligen spricht, als würden sie einschlafen und zu ihren Vätern versammelt. Das heißt, sie hatten den Tod überwinden durch diesen Glauben und diese Geborgenheit in Christus und erwarteten die Auferstehung gemeinsam mit den Heiligen, die schon vor ihnen gestorben waren. Also Martin Luther glaubte an Todesschlaf. Und so glaubte auch Paulus. Paulus redet ständig von der Auferstehung und dem Tod. Und die Sadduzäer glaubten das nicht. Die Pharisäer glaubten es, wie die Bibel es sagte, es gibt einen Tod und es gibt eine Auferstehung. Am jüngsten Tag werden die, die eingeschlafen sind, auferstehen. Und die, die lebendig sind, wenn Christus kommt, sagt die Lehre, werden in einem Augenblick verwandelt und zusammen gingen sie Gott entgegen in den Wolken. Und so hat Martin Luther es gelehrt. Aber glauben die Lutheraner heute noch, was Luther gelehrt hat, ja oder nein? Nein. Dann dürfen sie sich eigentlich nicht Lutheraner nennen. Aber ich bin Siebentags-Adventist. Ich darf mich Lutheraner nennen. Ich bin Lutheraner, was das betrifft. Also ich bin mehr Lutheraner als die Lutheraner. Also Lutheraner, passt auf vor den Adventisten, denn sie sind Lutheraner. William Tyndale, Kirche von England. Das ist der andere Mann, der die Bibel übersetzt hat. Ist es nicht interessant, dass die beiden, die sich mit dem Wort befassten, was steht hier geschrieben, wie muss ich das übersetzen, dass gerade diese beiden die Lehre des biblischen Todesschlafes absolut akzeptierten und somit all die falschen Lehren des Papsttums aufdecken konnten und widerlegen konnten? Tyndale kam in einem gewaltigen Argument mit Thomas More, dem katholischen Geistlichen, der gegen die Reformation sich wehrte. Auch Tyndale berichtete in britischer Bibelübersetzung, der britische Übersetzung, verteidigte die neu auflebende Lehre bedingter Unsterblichkeit. Das und andere Lehren brachten ihn in direktem Konflikt mit dem päpstlichen Vertreter Thomas More. Denn Thomas More behauptete, alle Seelen würden bis zum jüngsten Tag liegen und schlafen. Und dann diskutiert er, er ist ein bisschen sarkastisch, ich mag den Mann. Er schreibt hier, Und ihr, redet zu Thomas More, indem ihr die entschlafenen Seelen in den Himmel, in die Hölle, ins Fegefeuer versetzt, zerstört das Argument, womit Christus und Paulus die Auferstehung beweisen. Noch einmal, wenn die Seelen im Himmel sind, dann sagt mir, warum sollte es ihnen dann nicht so gut wie den Engeln gehen? Und welchen Grund gäbe es dann noch für die Auferstehung? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Tyndall ging in seiner Argumentation weiter und er zeigte, dass das päpstliche Lehre dazu im Widerspruch zu Paulus stand. Und dann spottete er und er sagt, nein, Paulus, du bist ungebildet. Geh nach Meister More und lerne einen neuen Weg. Wir sind nicht die Elendsten, wenn es keine Auferstehung gibt, denn unsere Seelen gehen beim Tod direkt in den Himmel und genießen dort die gleiche Freude wie der auferstandene Christus. Und ich bin überrascht, dass Paulus die Thessaloniker nicht mit dieser Lehre getröstet hat, wenn er davon gewusst hätte, dass die Seele der Toten auffährt, wenn nach eurer Lehre die Seelen im Himmel sind, in der gleichen Herrlichkeit wie die Engel, dann sagt mir, wozu gibt es noch eine Auferstehung? Also, Kirche von England, ich glaube wie Tyndall, denn das ist die biblische Aussage. Ich war früher auch mit dem Okkultismus durcheinander und dann gesprochen mit diesemjenigen alles, was die Bibel verbietet. Denn die Bibel sagt, wir reden zu Dämonen, wenn wir mit diesen angeblichen Geistern reden. Und Gott will uns damit helfen. Sehr interessant, dass die katholische Kirche damals durch Kardinal Ratzinger, als er noch Kardinal war, behauptete, dass die Protestanten keine Schwesterkirchen sind. Nur die orthodoxen Kirchen sind wahre Schwesterkirchen, denn die haben noch die Originalmesse und dergleichen. Aber ihr seid nur kleine unartige Töchterlein. Und trotz all diesen Dingen, die da aufgezeichnet wurden, sind die Protestanten noch immer bereit, um diese Dokumente gemeinsam zu unterschreiben? Für Katholiken hat der Bischof von Rom, Nachfolger Petri, eine einzigartige Verantwortung als Hirte und Lehrer dieser weltweiten Kirche. Also entscheiden Sie, dass das in Ordnung ist. Dennoch, wie die Ministry in der Church erläutert, die Möglichkeit beginnt zu eröffnen, das ist das gemeinsame Dokument, dass das Petrusamt des Bischofs von Rom als sichtbares Zeichen für Einheit der gesamten Kirche von Lutheranern nicht ausgeschlossen werden muss, insofern durch theologische Neuinterpretation und praktische Neustrukturieren dem Primat des Evangeliums untergeordnet wird. Schön gesagt, wir stehen wieder unter dem Papst. Komm, wir fragen die Jesuiten, was es eigentlich heißt, um unter dem Papst zu stehen. Denn das ist wichtig. Der Papst ist ein Jesuit. Als Jesuit darf er lügen, solange er, wenn er ex cathedra redet, nicht lügt, sondern nur die Wahrheit lügt. Wenn da so etwas ist. Im offiziellen Text des Nationalen Katechismus sagt Richard M. Gula, Professor, Jesuit, Theologe, da steht er. Im offiziellen Text des Nationalen Katechismus, Leitfaden, Sharing the Light of Faith von 1978 heißt es, es ist die Aufgabe der Katechese, Zustimmung zu allen Lehren der Kirche herbeizuführen. Denn die Kirche ist der unverzichtbare Führer von vollem Reichtum der Lehren Jesu. Wenn man vor Fragen steht, die von unfehlbaren Kirchenlehren abweichen, ist es wichtig, dass der Katechet sich stets vor Augen hält, dass im Zweifel immer zugunsten des Magisteriums des Lehramtes zu entscheiden ist. Also wenn ich weiß, dass dieses Papier weiß ist, aber das Lehramt sagt, das Papier ist schwarz, dann muss ich meinen eigenen Willen und mein eigenes Einsehen oder Verständnis beiseite legen und glauben, dass es schwarz ist, weil der Papst so sagt. Das ist, was da steht. Kann er noch mehr sagen? Nur ein System strikter Vernunftsschlüsse, unbeeinflusst von persönlichem Empfinden, bietet die größtmögliche Gewissheit zu wissen und zu tun, was Gott verlangt und ermöglicht. Da sind wir zurück beim Mittelalter. Wir sind wieder beim Mittelalter. Was der Papst sagt, ist richtig. Und wenn du behauptest, es ist nicht richtig, dann fangen wir an und wir ziehen dir die Fingernägel erstmal runter, bis du Verstand bekommst. Dann geben wir dir einen Daumendruck und endgültig zerren wir dich auseinander oder verbrennen dich. Du musst glauben, was das Papsttum sagt. Du darfst nicht dein eigenes Gewissen einschalten und du darfst nicht selber überlegen. Gut und Böse erkennen. Er schreibt weiter. Das Magisterium, das ist die Kirchenhierarchie, das Lehramt, das sind der Papst und die Bischöfe, hat das Naturrecht zur Grundlage seiner Lehren über soziale Gerechtigkeit, Sexualverhalten, medizinische Behandlung, menschliches Leben, Religionsfreiheit, das Verhältnis zwischen Moral und zivilen Gesetzen gemacht. Also der Maßstab für die Moralität der römisch-katholischen Kirche ist das Naturgesetz, nicht die Bibel. Die Entwicklung der Naturrechtstradition unter christlichen Denkern ist jedenfalls nicht so sehr auf die Heilige Schrift zurückzuführen, als auf den Einfluss griechischer Philosophie und des römischen Gesetzes. Also ganz eindeutig, Rom beruft seine Moralität auf griechische Philosophie. Und die Bibel hat einen ganz anderen Maßstab. Und wenn wir erstmal studieren, wie Rom, sagen wir mal, Sexualverhalten definiert nach Naturgesetz, da stehen einem die Haare zu Berge. Ich will nicht eigentlich die Details besprechen, denn es geht in doofe Einzelheiten. Aber wenn man sie fragt, was sagt das Naturgesetz über, sagen wir mal, Sexualverhalten, dann ist Sexualität nach dem Naturgesetz da, um Nachwuchs zu erzeugen. Also wenn man irgendetwas tut, um diesen Nachwuchs zu verhindern, auf irgendeiner Weise, sagen wir mal, Verhütungsmittel, dann übertritt man das Naturgesetz. Und darum darf die katholische Kirche nie offiziell sagen, dass man das verhindern darf durch Verhütungsmittel. Das wäre nämlich eine Sünde. Und wenn es kommt zu der Größe einer Sünde, was ist dann eine größere Sünde? Um es zu verhüten, dass da Kinder kommen? Oder eine Vergewaltigung? Welches wird die größere Sünde sein? Jemand zu vergewaltigen oder, sagen wir mal, zu verhindern, dass da Nachwuchs kommt? Die Verhinderung des Nachwuchses durch Verhütungsmittel wäre eine größere Sünde, als um jemanden zu vergewaltigen, denn nach Naturgesetz kann eine Vergewaltigung zu Nachwuchs führen. Könnt ihr verstehen, wie irrsinnig eine Lehre werden kann, wenn man sich auf diese griechische Philosophie beruht, eher auf das Wort Gottes, wo ganz eindeutig das Sexualverhalten zwischen einem Mann und einer Frau erklärt wird und nicht so ein Unsinn damit hineingebracht werden. Also welche Moralität will ich jetzt akzeptieren? Die des Papstes oder die der Heiligen Schrift? Jesu ruft, sagt Dietrich Bonhoeffer, und das war lutheranischer Theologe. Ich stimme nicht überein mit alles, was Bonhoeffer geschrieben hat, notwendigerweise, aber hier macht er Sinn. Komm, ich zitiere ihn. Er war ja auch bereit zu stehen, für was er glaubt. Jesu ruft, macht Menschen zu Individuen. Wohl oder übel müssen sie sich entscheiden, Und nur Sie selbst können diese Entscheidung treffen. Sie werden nicht freiwillig zu Individuen. Christus macht sie Individuen, indem er sie beruft. Jeder Mensch wird für sich gerufen und muss alleine folgen. Die Menschen fürchten die Einsamkeit aber und sie versuchen sich zu schützen, indem sie der Gesellschaft ihrer Mitmenschen und ihrer materiellen Umwelt untertauchen. Wenn wir keine Probleme in der Welt haben, dann müssen wir alle eine Gehirnspülung bekommen, damit wir alle gleich denken und dann gibt es ja keine Probleme mehr. Aber Gott ruft jeden einzeln und er fragt uns zu prüfen, was richtig ist und was verkehrt ist. Und wir sollen bei ihm lernen, was moralisch richtig ist und was verkehrt ist und was biblisch ist. Und wir hatten in dem vorigen Vortrag einen Aufruf, komm, wir legen mal alle diese komischen Lehren, die wir so haben, alle beiseite und wir fangen an mit der Bibel und wir fragen uns, sind wir auf dem richtigen biblischen Weg? Als Siebentags-Adventist glaube ich, was Martin Luther geschrieben hat über die Bibel, sola scriptura. Ich glaube, was Martin Luther geschrieben hat über den Glauben, sola fide. Ich glaube, was Martin Luther geschrieben hat über Christus, sola Christus. Ich glaube alle diese Dinge. Ich bin also Lutheraner. Ich glaube, wie die Methodisten glauben. Ich glaube alles, was sie glauben. Und die Kirche von England und die deutsche Kirche hier auf dem Festland und da drüben haben, was den Zustand des Todes anbetrifft, genau das Gleiche geglaubt, wie ich glaube und was Paulus geglaubt hat und was die Bibel lehrt. Und nicht eine Tradition des Papsttums. Mein Aufruf an die Protestanten ist, komm, wir studieren die Bibel zusammen. Wir haben gemeinsam etwas, was nicht gemeinsam ist in irgendeinem von diesen Dokumenten. Wir haben den gleichen Glauben, der auf der Bibel beruht. Und hier von unserer Seite, nicht von Dietrich Bonhoeffer, aber das Gleiche von Adventisten. Nicht durchs Gericht oder Zielentscheidungen, nicht durch gesetzgebende Versammlungen oder durch Begünstigung seitens der Großen dieser Welt wird das Reich Christi aufgerichtet, sondern dadurch, dass der Heilige Geist den Menschen den Charakter Jesu Christi einpflanzt. Wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das glaube ich. Offenbarung 14, Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Meine protestantischen Brüder und Schwestern, Entschuldige, meine protestantischen Schwestern und Brüder. Kommen wir einigen uns auf das Wort Gottes. Und wir bezeichnen uns nicht mit Titeln, sondern wir studieren das Wort Gottes gemeinsam. Und wenn die Gebote Gottes in der Bibel wichtig sind, wenn du mich liebst, halte meine Gebote, dann kommen wir studieren das zusammen. Denn die Welt ist auf dem Weg zu einem Abgrund. Und ich glaube, das Ende steht vor der Tür. Denn wenn die ganze protestantische Welt offiziell den Protestantismus aufgibt, dann können sie nicht mehr das Licht der Welt sein. Denn Christus ist das Licht der Welt. Und dann haben sie einen anderen an seiner Stelle gewählt. So kommen wir bleiben bei Christus. Wir bleiben christozentrisch. Wir bleiben beim Wort. Und wir gehen dem Gericht entgegen. Und wir können Jesus in die Augen schauen. Und wir glauben, was er gesagt hat. Kommen wir beten. Unser himmlischer Vater, Es kommt eine Glaubensscheidung auf dieser Erde. Es kommt zu einem Entschluss. Entweder wir glauben deinem Wort und wir stellen uns hinter Jesus Christus, oder wir glauben einer anderen Macht, einer Tradition. Und wir geben das auf, was uns frei macht in Christus. Denn Herr, du bist gestorben, weil du uns einen freien Willen gegeben hast. Wenn wir Marionetten hätten sein können, hättest du nicht sterben brauchen, dann hätten wir nie gesündigt. Aber du hast uns einen freien Willen gegeben. Denn ohne einen freien Willen ist die Liebe nichts. Und wenn du bereit warst, für unseren freien Willen zu sterben, wer hat dann das Recht, uns diesen freien Willen zu nehmen, um uns zu sagen, wir müssen uns unterstellen einer irdischen Macht? Wenn wir gekauft sind durch das Blut Christi, welches kostbar ist, dann heißt es, dass jeder Mensch auch in seinen Augen kostbar ist. So hilf uns, um zu stehen für das, was wahr ist, was richtig ist, was durch uns, unserem Verstand erleuchtet wird, durch den Heiligen Geist, dass wir selbst wählen, nach dem Wort, was richtig ist und was verkehrt ist. Und wenn wir es gewählt haben, führe uns zur Einheit in Wahrheit, in Jesu Namen. Amen.
Ja, vielen Dank. Nochmal drei Fragen an Dr. Walter Veit. Es ging ja um...
Was soll das mit all diesen doofen Titeln? Was damit?
Gut, also nur an Walter.
Ja, Walter.
Gut. Walter.
Danke.
Es schreibt hier jemand, und zwar sagt er, schließt es mich quasi vom ewigen Leben aus, wenn ich als Christ den Sonntag anstelle des Sabbats halte? Und es wird ein Bibeltext zitiert in Kolosser 2, 16, 17. Ich lese ihn mal kurz vor. Da heißt es, so lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat.
Ja, in diesem Kolosser-Text geht es natürlich nicht um den Sabbat, es geht um Sabbate, Mehrzahl. Und weil es Speise und Trank und so weiter und solche Opfer beinhaltet, geht es um das Zeremonialgesetz. Und diese war ein Schatten für das, was kommen würde, nämlich Christus. Also die Schattengesetze, die Opfer, Gesetze und die Gabengesetze, die wurden aufgehoben mit Christi Tod am Kreuz, denn er war die Erfüllung von all diesen Schattengesetzen. Also wir sollten uns nicht richten lassen nach diesen Zeremonialsabbaten, denn die Wirklichkeit, die Realität von diesen Schatten war Christus. Und Christus hat sie erfüllt. Und darum hat er auch, sagen wir mal, die ersten Schattengesetze, die es da gab, die gingen um den Tod Christi. Christi, das Lamm Gottes, das ohne Fehler war, das für uns starb, das ungesäuerte Brot, Christus im Grab für uns, die Wave Offer, was ist das in Deutsch?
Webopfer.
Da haben wir die Auferstehung. Und das ist alles erfüllt in Jesus Christus. Also diese Sabbate haben nichts zu tun mit dem biblischen siebenten Sabbat, denn das war kein Schattengesetz. Das hat gezeigt, zurück auf die Schöpfung und in die Erlösung. Die Frage, wenn ich den Sonntag halte, bin ich dann, nicht richtig mit dem Gesetz. Die Bibel sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Das ist so ein schöner Text. Und dann muss der Heilige Geist einen auch erst überzeugen. Man muss wissen, worum es geht. Und wenn ich überzeugt bin vom Heiligen Geist, dass etwas richtig ist und ich tue es dann nicht, dann sagt die Bibel, es ist was? Dann ist es Sünde. Aber erst wenn der Heilige Geist einen überzeugt hat, so die zigtausenden und Millionen Menschen, die unwissend ein Verhältnis haben, wo sie dieses Gesetz übertreten, weil sie es nicht wissen. Diese Zeit übersieht der Herr. Aber wenn die Wahrheit ans Herz gebracht wird und man versteht die Wahrheit und der Heilige Geist überzeugt davon, dass es Wahrheit ist, und dann will ich es nicht tun, dann wird es zur Sünde.
Ähnliche Frage ist die Frage 2. Da arbeitet jemand in der Pflege, im Pflegedienst am Samstag. Wie ist das dann da? Sie muss arbeiten, denn...
Was sagt der liebe Gott dazu? Darf man Gutes tun am Sabbat? Absolut. Wenn ich sehe, mein Nachbar hat ein Problem, dann helfe ich ihm. Aber ich brauche ihm nicht den Rasen mähen, denn den kann ich auch morgen mähen, wenn er nicht selber mähen kann. Aber wenn er Hilfe nötig hat mit Gesundheit, das darf man natürlich tun. Man darf Gutes tun am Sabbat. Es geht um Verhältnis, es geht nicht um Gesetzlichkeit.
Die Krankenhäuser müssen funktionieren, die Altenstädte müssen
funktionieren. Absolut, wir können nicht das System abschalten am Sabbat und damit alle diese Probleme verursachen.
Gut, vielleicht noch eine letzte Frage und die handelt um die Bibel.
Ja?
Oft wird gesagt, die Bibel ist nicht vertrauenswürdig. Es hätten Menschen abgeschrieben oder Jahre später erst aufgeschrieben, was sie damals gehört haben. Ist denn der Bibel zu vertrauen?
Die Bibel ist ihr eigener Maßstab. Die Bibel ist über 1500 Jahre hinweg geschrieben, verschiedene Autoren. Und doch stimmen sie alle überein zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort reden, ist da kein Licht in ihnen. Alles muss übereinstimmen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Es ist wohl wahr, dass einige Bibeln sind geschrieben worden, vor allem in den letzten Zeiten, die man dynamisch äquivalente Bibeln nennt. Und das heißt, Theologen haben sich vorgestellt, was sagt Gott hier, und haben es dann interpretiert und so aufgezeichnet. Und viele moderne Übersetzungen gehen in diese Richtung. Ich werde lieber ein Wort lesen, wo ich lese, was hat Gott gesagt, also eine direkte Übersetzung vom Grundtext. Und das ist, was Luther gemacht hat. Er hat den Grundtext gebraucht und er hat eine buchstäbliche Übersetzung gemacht. Das gleiche hat Tyndale gemacht. Eine buchstäbliche Übersetzung von dem, was Gott gesagt hat. Denn ich möchte gerne wissen, was hat Gott gesagt und nicht, was denkt ein Theologe, hat Gott gesagt. Gott kann selber zu mir sagen, was er zu sagen hat, indem ich es lese. Also in der Hinsicht glaube ich, dass die Bibeln, die wir haben von der Reformation, vertrauenswürdig sind. Und die Bibel muss sich selbst erläutern. Man muss die Bibel im Lichte der Bibel studieren. Die Geschichte wird bestätigt durch eben die Archäologie. Die Bibel wurde immer schon angegriffen aufgrund der Aussagen, der geschichtlichen Aussagen. Diesen König gab es nicht, Belsasser kennen wir nicht, da waren nicht zwei Könige, da war nur ein König. Und dann kommt der Spaten der Archäologie und bestätigt die Bibel. Der Name Belsasser zum Beispiel hat keiner je gekannt. Alle haben gesagt, nee, der König, der war Nabopolassar, das war kein Belsasser, bis man dann die Steintafel gefunden hat, wo es sagt, ich, Nabopolassar, übergebe das Königreich meinem Sohn Belshazzar. Und so wurde die Bibel historisch bestätigt. Prophetie, das ist eine Prophetie, die sich ständig entwickelt. Und das Interessante an der Bibel ist, für jedes Zeitalter ist da eine Prophetie, die bestätigen kann, dass für dieses Zeitalter die Bibel korrekt ist. Und so heute haben wir eine Eschatologie und wir sehen, wie sie vor unseren Augen in Erfüllung geht. Ich glaube, die Bibel ist absolut vertrauenswürdig.
Ich denke, wir können dankbar sein, dass Gott uns dieses Wort geschenkt hat.
Absolut.
Und auch im 21. Jahrhundert ist es noch top aktuell und richtig. Vielen Dank.